Wer weiß, wer in der Bibel als demütigster Mann bezeichnet wird? Mose. Das Wort Demut hat ein Gegenteil, das nennt sich Hochmut. Aber Hochmut hat auch noch einige ähnliche Begriffe, die sehr nah verwandt sind. Und einer dieser Begriffe ist Egoismus. Wisst ihr, wer in der Bibel als egoistischster Mann bezeichnet wird? Also ich kenne keine Bibelstelle, die diese Aussage trifft. Aber ich habe einen Mann gefunden, auf den könnte diese Aussage zutreffen. Und zwar ist das ein Mann, der sehr viele Ähnlichkeiten mit mir hat. Das ist ein Mann, der, wenn du dich genau prüfst, vermutlich auch sehr viele Ähnlichkeiten mit dir hat. Dieser Mann heißt Jona. Und dieser Jona, der lebte in einer Zeit, die nicht so sehr glanzvoll war für Israel, wo Jerobeam der Zweite König war. Und Gott nimmt sich diesen Mannes an. Dieser Jona hatte eigentlich einen sehr interessanten Auftrag von Gott, nämlich Prophet zu sein. Er sollte eigentlich ein Botschafter Gottes sein. Aber irgendwie war das ja ein sehr interessanter Prophet, sagen wir mal so. Die Aufgabe, die er erfüllt hat, da gab es noch einiges für ihn zu lernen. Und ich habe mir die Frage gestellt, dieser Prophet Jona, der in seinem ganzen Auftritt, in seinem ganzen Leben ein sehr egoistischer Mann war, warum lässt Gott den Jona nicht so, wie er ist? Warum nimmt sich Gott seiner an? Oder man könnte die Predigt auch noch anders beschreiben oder übertiteln. Warum lässt Gott dich nicht einfach egoistisch bleiben, wie du bist? In dieser Predigt geht es darum, dass du dir auch die Frage stellst, ob du ähnlich egoistisch bist wie Jona. Und es geht auch darum, hervorzuheben, dass Gottes Gnade dich in seine Erziehung nimmt. Lasst uns einmal den Propheten Jona aufschlagen. Ihm ist sogar ein ganzes biblisches Buch gewidmet. So viel Wert wird dieser Erziehung Gottes hier beigemessen, von diesem egoistischen Mann. Wir lesen einfach mal die ersten drei Verse. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Ich halte erstmal an dieser Stelle an. Als allererstes richtet Gott eine Aufforderung an Jona. Er sagt, mache dich auf und tu etwas. Jemand sagte mal, dass Gott ihn aufrufen sollte, mach dich auf, klingt danach, dass das, was er getan hatte, nicht so rühmlich war. Aber steht hier nicht geschrieben. Nichtsdestotrotz, Gott ruft ihn auf, sich zu verändern, etwas anders zu machen als bisher. Gott wollte, dass Jona etwas tut. Und Jona, Vers 3, macht sich auf. Was steht dort? Nicht das, was wir vielleicht erwarten würden von einem Propheten. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. So, sein Auftrag war, nach Nineveh zu gehen, eine Stadt, die sehr weit östlich lag von dem Land, wo Jona lebte. Und wenn ich das richtig hier verstehe, der als Sohn Amittais hat er in Galiläa gelebt. Und Nineveh lag einige tausend Kilometer östlich. Und was macht Jona? Er geht nach Westen, an die Hafenstadt Jaffo oder Joppe, wie es im Neuen Testament bezeichnet wird. Ich vermute, dass es dieselbe Stadt ist. Und besteigt ein Schiff und will nach Tarsis fahren. Okay, es gibt einige Städte, die Tarsis genannt werden, aber vermutlich ist es die spanische Stadt Tarsis. Und das wäre dann quasi ziemlich genau 2000 Kilometer entgegengesetzt. Warum macht Jona das? Warum ist er Gott ungehorsam? Warum macht er genau das Gegenteil? Meinte er, Gott würde ihn da nicht sehen? Auf dem Weg nach Jaffo, auf dem Weg nach Tarsis, in Tarsis? Ich glaube schon, dass Jona ganz genau wusste, dass Gott ihn sehen würde. Aber Jona war einfach nicht einverstanden mit dem, was Gott wollte. Jona verstand, dass er dem Volk der Assyrer dort in Nineveh etwas predigen sollte. Sag ihnen, das sind 40 Tagen, das war später der Auftrag, aber den wusste er wahrscheinlich schon, steht hier nur nicht geschrieben, dass in 40 Tagen Nineveh untergehen wird. Und er dachte sich schon dabei, was Gott vorhatte mit dem Volk dort in Nineveh. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiterblättern in Jona, da verrät Jona uns, was er gedacht hatte, als er geflohen ist. Kapitel 4, Vers 2. Ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Er hat also schon geahnt, dass Gott irgendetwas vorhatte mit dem Volk in Nineveh, dass er sie warnen wollte, und dann, nachdem sie die Warnung ernst genommen hatte, ihnen dann wieder die Gnade zeigen wollte. Das hat er geahnt. Und das war so ganz und gar nicht im Sinne von Jona. Jona wollte etwas anderes. Steht nicht geschrieben, dass er sie gehasst hat. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass er dieses Ziel nicht verfolgen wollte. Er war nicht einverstanden, wie Gott was für eine Sicht Gott auf diese Dinge hatte. Und hier zeigt sich bei Jona die Sturheit als Ausprägung des Egoismus. Er bleibt stur bei seiner Sichtweise. Gott sagt, tu etwas. Und er bleibt stur bei seiner Sichtweise. Gott fordert ihn auf, nicht so zu bleiben, wie er ist. Nicht dort zu bleiben, wo er ist, sondern Gott fordert ihn auf zu handeln, in seinem Auftrag etwas zu tun. Aber Jona möchte sich nicht verändern. Jona möchte nicht diese Art von Veränderung, die Gott will. Jona möchte nicht den Schritt tun, den Gott von ihm will. Und dann geht er einen genau entgegengesetzten Schritt. Eine vollkommene Trotzreaktion. Nein, Gott, das will ich nicht. So wie du das siehst, sehe ich das nicht. Vielleicht hat er im Stillen auch noch gesagt, ich kann das nicht akzeptieren, wie du das siehst. Oder ich weiß nicht, mit welchen Worten er gegen Gott gehadert hat. Aber in seiner Tat hat er sich komplett gegen Gott gestellt. Stell dir einmal die Frage, wie verhältst du dich, wenn Gott dich zur Veränderung auffordert? Nehmen wir mal an, du liest im Buch Jakobus etwas über Werke, die aus dem Glauben kommen. Und du begreifst, dass du nicht nur ein bekennender Christ sein sollst, sondern auch ein Handelnder. Als einer, der auch die sozial Schwächeren in der Gemeinde mit guten Taten unterstützt. Einer, der andere mit liebevollem Engagement in die Gemeinschaft mit einbezieht. Aber du findest, das bringt nichts, wenn ich mich mit solchen Leuten abgebe. Da springt doch nichts für mich bei rum. Da habe ich doch nichts von. Lieber investiere ich meine Zeit in Gemeinschaft mit Leuten, von denen ich erwarten kann, dass sie mir eines Tages auch mal was Gutes tun werden. Vielleicht, um Beziehungen zu knüpfen zu irgendeinem guten Arbeitgeber, Beziehungen zu knüpfen zu irgendjemandem, der Beziehungen zu einem anderen hat, bei dem ich vielleicht ein Grundstück kaufen will oder und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es solche Situationen, dass du beim Bibellesen merkst, oh, ich muss mich verändern. Ich muss etwas tun. So bleiben, wie ich bin, darf ich nicht. Gott fordert mich auf, etwas zu tun. Gott zeigt mir, dass ich tätig werden soll. Oder Gott zeigt dir in der Bibel das Prinzip der Nächstenliebe. Du denkst nach und sagst, okay, dieses Prinzip der Nächstenliebe würde ja bedeuten, dass ich mich meinem Nächsten unterordnen müsste, dass ich vielleicht meine Zeit und meine Kraft für den Nächsten aufopfern müsste. Muss das wirklich sein? Oder du bekommst in der Bibel, oder kommst in der Bibel hier die Erkenntnis darüber, was es bedeutet, die Feinde zu lieben. Du denkst, oh, das ist jetzt aber eigentlich ein bisschen ungünstig für mich, denn wenn ich jetzt meinen Feinden Gutes tue, dann könnte das ja so aussehen, dass sie über mich gewonnen hätten. Dann könnte das ja irgendwie komisch rauskommen für mich, so ziemlich ungünstig. Also was auch immer du denkst, es könnte ja sein, dass du nicht mit Gott einverstanden bist, wie Gott das in seinem Wort darstellt. Wenn das so ist, dann bist du ein gleicher Egoist wie Jona. Und wenn wir zurückblicken, werden wir wahrscheinlich einige Situationen feststellen in unserem Leben, bei denen das genau so gewesen ist. Mir ist es zumindest beim Nachdenken so gegangen. Und was macht Jona? Er flieht. Als Prophet gehe ich davon aus, dass Jona als Prophet die Psalmen kannte. Und dass er auch Psalm 139, Vers 5 bis 8 gelesen hatte und kannte, wo es heißt, wohin sollte ich hingehen vor deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Egal wohin, auf die eine Seite, die andere Seite der Welt, Gott würde mich ja immer sehen. Ich denke, dass Jona das bewusst war. Ich denke, Jona läuft hier nicht weg, um Gott nicht mehr in seiner Gegenwart zu haben, sondern er läuft weg vor dieser Veränderung, die Gott ihm geboten hat. Er möchte für Gott und für seinen Zweck, für sein Ziel nicht verfügbar sein, weil er nicht einverstanden ist mit dem Ergebnis. Er möchte nicht ein Werkzeug von einem Ziel werden, das er nicht akzeptiert. Also macht er genau das Gegenteil. Er läuft weg von Gottes Angesicht. Er läuft weg von Gottes Auftrag. Er läuft weg von Gottes Führung. Er will etwas anderes machen. Geht es dir nicht auch manchmal so, dass du dich dann ablenkst von Gottes Aufforderung zur Veränderung? Vielleicht kriegst du das ja so intelligent gelöst, dass du dich dann lieber auf andere geistliche Eigenschaften konzentrierst, mit denen du schon Erfahrungen gemacht hast, die für dich angenehm sind, dass du dich vielleicht mehr um andere Eigenschaften kümmerst oder dass du dich in den frommen Aktivismus stürzt, dass du dich voll in den Dienst hineinstürzt und alle Zeit dafür und alle Gedanken dafür verwendest. Bloß nicht darüber nachdenken, was Gott gerade in seinem Wort offenbart hat, worin ich mich verändern soll. Bloß nicht das tun, dass genau das Ergebnis rauskommt, was ich gerade in der Bibel gelesen und für mich verstanden habe, dass ich eigentlich in dem Punkt von Gott verändert werden soll. Das hat Jona hier gemacht. Ja, frei nach dem Motto, vielleicht brauchen die Leute in Tarsis ja auch einen Propheten. Aber nicht nach Nineveh. Denn was wäre, wenn die sich dort einmal bekehren? Ich will das Gericht predigen. Ich will, dass die Leute untergehen und nicht, dass Gott ihnen Gnade schenkt. Das war so der Hintergedanke bei Jona. Der stellt sich später heraus. Gott hat ihm seinen Willen offenbart, hat ihn aufgefordert, etwas zu tun, ein Werkzeug seines Willens zu werden. Und Jona hat das nicht akzeptiert. Wenn Gott auch heute nicht mehr mit einer lautstarken Stimme zu uns spricht, wie vielleicht damals zu Jona, so spricht er doch durch sein Wort zu uns und zeigt uns durch sein Wort, dass der Heilige Geist uns aufschließt, wie sein Wille ist und wie wir uns verändern sollen, Christusgemäß, in allen Punkten hinwachsen zu Christus. Jona zeigt uns noch eine andere Seite des Egoismus, nämlich die Missgunst, die ich schon gerade eben ein bisschen angeschnitten hatte. Ich springe jetzt mal ans Ende des Jona-Buches in Kapitel 4. Da hat Jona dann doch schon wieder gepredigt in Nineveh, aber wie es dazu kam, da komme ich gleich zu. Und Jona ist sauer, dass Gott sich über Nineveh erbarmt. Er akzeptiert immer noch nicht, dass Gott diese Menschen lieb hat. Und er setzt sich an eine Stelle, ganz provokativ, demonstrativ, jetzt will ich sehen, ob Gott nicht doch die Stadt verderben wird. Dieses Spektakel will ich mir nicht entgehen lassen. Und Gott sieht diesen super egoistischen Mann dort sitzen, diesen sturen, missgünstigen Menschen, der so feindlich gegenüber dem Volk eingestimmt war, die er eigentlich zur Umkehr führen sollte. Und Gott schenkt ihm einen schattenspendenden Baum, der super schnell gewachsen ist, einen Rizinus. So, was macht dieser Jona? Dieser Baum war doch eine tolle Sache für ihn. Schatten in dieser Hitze. Wunderbar. Klasse. Er hat sich gefreut. Ja, wie man umgangssprachlich sagt, wie ein Schneekönig. Er war voller Freude, dass dieser Baum endlich da war. Und dann kam ein Wurm. Du würdest vielleicht sagen, der Wurm hätte mal lieber zu Jona kommen sollen, anstatt zum Baum, ne? Und der Baum starb, vertrocknete. Aber weißt du, so dieser Gedanke, dass der Wurm vielleicht doch lieber zu Jona kommen sollte, das ist eigentlich genau dieselbe Denkweise, wie Jona sie hat. Ja, wir würden diesem super egoistischen, ganz unsympathischen Menschen, widerstrebenden, sturen Bock, wie wir ihn vielleicht bezeichnen würden, den würden wir gar nicht gönnen, dass sich Gott über ihn erbarmt. Ja, wenn wir so einen Sohn hätten, wenn wir so einen Bruder in der Gemeinde hätten, wenn wir so einen Menschen in unserer Verwandtschaft hätten, oh, was würden wir uns über den aufregen? So egoistisch, so stur, so uneinsichtig. Vielleicht gibt es ja solche Menschen in unserer Umgebung, denen wir irgendwie nicht so richtig das Erbarmen Gottes gönnen. Das war Jona. So hat er gedacht. Die bösen Assyrer, die haben nicht Gottes Erbarmen verdient. Ich will nur sehen, dass sie wirklich umkommen. Und Gott zeigt ihm seinen Egoismus. Gott zeigt ihm, wie er dasteht vor Gott. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns mal mit der anderen Seite der Geschichte beschäftigen, dass wir mal das in den Fokus nehmen, wie Gott mit solchen Menschen umgeht, mit solchen Egoisten, wie ich einer, wie du einer, wie Jona einer gewesen ist. Jona entfernt sich von Gott. Er geht einen ganz anderen Weg, als Gott ihn aussendet. Er setzt sich in ein Schiff, legt sich ganz unten hin, von allem weg, bloß nicht daran denken, was ganz anderes, und jetzt will ich mal schlafen. Ja, jetzt will ich an nichts mehr denken. Was soll das hier, das Ganze mit Nineveh? Ich will was anderes. Und das Schiff fährt los. Und wisst ihr, was Gott macht? Er macht das, was wir in dem Lied Nummer 1 der Mappe im letzten Vers gesungen haben. Fabian, vielleicht kannst du das nochmal einblenden. Von der Mappe Lied Nummer 1, im letzten Vers. Gott setzt einen Sturm an gegen Jona. Er bestimmt, dass die Leute, mit denen Jona unterwegs ist, und das Schiff, dass sie in einen fürchterlichen Sturm kommen. Warum? Will Gott ihn jetzt verderben? Will Gott ihm den gar ausmachen? Oh nein. Gottes Güte ist damit Jona überhaupt nicht zu Ende. Da, wo du und ich schon sagen würden, komm, lass ihn. Wenn dieser Sturkopf nicht will, lass ihn laufen. Aber Gott nimmt sich seine an und findet ein geeignetes Mittel, diesem Jona die Augen zu öffnen. Aber Jona, dieser Egoist, versteht das nicht gleich. Als dann dieser fürchterliche Sturm kommt und die Leute an ihrem Leben verzweifelten und dann alle ihre Götter, an die sie irgendwie gedacht haben, die angebetet haben, und dann auch den Jona fragten, komm, an wen glaubst du, bete doch auch mal an deinen Gott. Und als sie mitkriegten, Jona glaubt an den Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde und auch der Meere, und sie völlig aus dem Häuschen waren, was hast du gemacht? Da wird Jona schon klar, dass Gott was vorhat. Aber wisst ihr, Jona, das ist so ein emotionaler Typ. Bei ihm gibt es irgendwie keine Grauzonen. Da ist immer irgendwie nur schwarz und weiß. So himmelhoch begeistert, so todetief betrübt. So ein Typ ist Jona. Und er denkt immer sofort an den Tod. Also ich mache das nicht, ich sterbe. Also lieber sterbe ich. Das kommt hier in der Geschichte, wenn ihr das mal durchlest, paar Mal. Wenn er so ein paar Aussagen macht, immer, nee, dann sterbe ich lieber. Also bevor ich das mache, sterbe ich. Und so auch jetzt. Die Leute interviewen ihn und es kommt raus, dass er an den Gott des Himmels und der Erde glaubt, dass er eigentlich sein Diener ist. Und was macht Jona? Also ich hätte jetzt vielleicht gedacht, Jona kommt zur Einsicht und fällt auf die Knie, betet seinen Gott an und bittet um Vergebung. Aber Jona, nein, werft mich ins Meer. Und die werfen ihn ins Meer, nachdem sie nachdem sie geopfert hatten und Gott um Verzeihung gebeten haben, bitte zürne uns nicht, wenn wir jetzt deinen Diener da reinschmeißen und bitte, und ja, rechne uns das nicht an, die hatten wirklich fürchterliche Angst und schmeißen Jona rein und Jona sinkt bis nach unten auf den Grund des Meeresbodens. Das muss sehr tief gewesen sein, das muss echt eine lange Sinkzeit gewesen sein. Ihm fehlte natürlich die Luft, ja, er war ja kein Fisch. Also war er am Ersticken, am Ertrinken. Und er hat dem Tode ins Auge gesehen. Hat Gott ihn denn aufgegeben? Nein. Gott lässt ihn bis wirklich kurz vor den Tod kommen. Ich weiß nicht, wie viel Gehirn noch aktiv bei ihm war, bis er von oben nach unten in diesen Sturm gesunken ist. Ich meine, das Meer war ja aufgewühlt. Ja, er ist wahrscheinlich nicht gerade nach unten gesunken, sondern es hat vermutlich eine Zeit gedauert. Er berichtet davon in Kapitel 2, wie es ihm ging, als er da gesunken ist. Und im letzten Moment gibt Gott ihm eine Rettung, von der er nie geglaubt hätte, dass sie möglich wäre. Er schickt einen Fisch, der verschluckt ihn einfach. Und aus dem bisschen Sauerstoff, der da in dem Bauch des Fisches war, hat Gott Jona am Leben gehalten, sodass er 3 Tage Zeit zum Denken hatte. Und Gott zeigt dem Jona, was für ein Typ er ist. Gott bringt ihn zur Einsicht seines Ungehorsams. Jona Kapitel 2. Gott zeigt ihm, wer er ist. Er gibt ihm Selbsterkenntnis, Sündenerkenntnis. Und Jona tut Buße. Und Gott bringt Jona sogar dahin, dass Jona die Allmacht und die Güte Gottes preist, lobt und ihn anbetet. Und Gott gibt ihm eine weitere Chance, um doch diese Veränderung in seinem Leben vorzunehmen, die Gott von ihm erwartet hat. Der Fisch spuckt ihn an Land und Jona darf nochmal auf den Weg nach Nineveh gehen. Und als Jona dann dort predigt, das war eine Riesenstadt, ja, er brauchte 3 Tage, um von einem Ende bis zum anderen Ende zu kommen. So eine große Stadt, dass die Vorschulkinder und Babys um die 120.000 Leute waren. Also nur die, die nicht rechnen, zählen und schreiben und so weiter konnten. Eine riesengroße Stadt, also eine Millionenmetropole. Und Jona geht da durch und verkündet überall, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört. Und als er dann dort an einem Hügel saß, wo er zugucken konnte, wie die Stadt doch untergehen sollte, zeigt ihm Gott nochmal seine Güte. Gott sieht diesen egoistischen Mann sitzen und nur an sich denken. Ah, an dieser Hitze, so unangenehm. Ich hätte gern irgendwie Schatten, aber den Leuten gönne ich noch nicht mal das Leben. Aber ich hätte gern Schatten. Dass es ein bisschen erträglicher ist. Ja, das war so ungefähr der Zustand, in dem Jona sich befand. Gott hat ihn ja gesehen. Obwohl er ihn zur Buße und zur Umkehr gebracht hat, obwohl er ihn da aus dem Wasser gezogen hat, diesen weglaufenden, widerstrebenden, sturen Jona zur Einsicht gebracht hat. Jetzt sitzt er da wieder und denkt an nichts anderes, als an was er vorher gedacht hat. Gott, du bist unfair. Ich sehe das nicht so wie du. Diese Leute dürfen eigentlich kein Erbarmen bekommen, die müssten eigentlich sterben. Aber ich würde gern von dir was Gutes haben. Ach, jetzt kommt dein Rizinus, wie schön. Das ist gut. Und Gott lehrt ihn durch diesen Rizinusbaum wieder Selbsterkenntnis. Gott zeigt ihm, wie falsch er denkt. Lasst uns einmal den Titusbrief aufschlagen, Kapitel 2, dann ab Vers 11 lesen. Da beschreibt Paulus sehr Ähnliches. Und er beschreibt es so, dass uns klar wird, wie Gott in der Zeit, nachdem Jesus Christus auf die Welt kam und uns die Gnade, das Heil und die Erlösung gebracht hat in sich, wie Gott mit uns umgeht. Titus Kapitel 2, Abvers 11. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir hier noch auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voller Eifer bemüht, Gutes zu tun. Das sind die Dinge, die du lehren sollst. Ermahne und weise zurecht, wo es nötig ist. Tu es mit allem Nachdruck. Wisst ihr, diese Gnade Gottes, die zeigt sich auch heute noch in meinem und in deinem Leben. Obwohl du, genauso wie Jona und ich, genauso wie Jona, eigentlich die Strafe verdient hätten, von Gott verstoßen zu werden, von Gott links liegen gelassen zu werden, ja noch viel mehr von Gott verdammt und hingerichtet zu werden, weil wir uns gegen ihn auflehnen, weil wir immer wieder meinen, wir sind selbst Herr unseres Lebens, weil wir immer wieder selbst Wege einschlagen, anstatt auf Gottes Aufforderungen zur Veränderung zu hören. Obwohl wir in der Bibel Gottes Willen lesen und erkennen und aber trotzdem nicht das tun, was er will, sondern einfach weiterleben wie bisher auch. Das ging ja immer. Warum soll ich das anders machen? Ist unangenehm. Dann muss ich ja dies und jenes noch was lassen. Oder ich muss was tun, was bisher für mich unangenehm war. Obwohl wir uns gegen Gott aufgelehnt haben und immer wieder auflehnen in unserer egoistischen Art, zeigt sich Gott voller Erbarmen. Und das ist Gnade. Anstatt Strafe und Verderben gibt er uns sein Erbarmen und nimmt uns in seine Erziehung. Da, wo wir als Väter mit unseren Söhnen schon längst keine Weisheit mehr haben, da weiß Gott immer noch, wie er mit uns umgehen soll. Wie alt du auch bist, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, egal. Schau zurück auf deine Lebensjahre und denke darüber nach. Wie oft hast du dich, ähnlich wie Jona, anders verhalten, als wie du es von der Schrift her vor Gott erkannt hast? Gott hat dich nicht verderbt. Gott hat dich weitergeführt, um dir seine Güte und sein Erbarmen zu zeigen. Warum macht Gott das? Warum lässt er einen Jona nicht einfach einen Egoisten sein? Warum lässt er den Jona nicht einfach laufen? Warum lässt er mich, warum lässt er dich nicht einfach so laufen, wie wir sind? Warum nimmt er sich unser an? Und wenn ich so zurückblicke auf meine Lebensjahre, muss ich sagen, oh, Gott hat wirklich sich sehr, sehr viel Mühe gemacht. Hat mich wirklich in so viele unterschiedliche Situationen gebracht, damit ich lerne, ihn zu erkennen. Das ist Gnade. Verdient hätte ich was anderes. Ich glaube, wenn du ehrlich zurückblickst, wird es dir wahrscheinlich ähnlich gehen. Verdient hat Jona etwas anderes als das, was Gott mit ihm macht. Und Gott macht das, weil er ein Ziel hat mit dir und weil er ein Ziel hat, wofür er dich als Werkzeug gebrauchen möchte. Bei Jona war es die Stadt Nineve. Der Gott, die Gott zur Buße rufen wollte, zur Umkehr rufen wollte. Und dafür brauchte er Jona als Werkzeug. Aber Gott hatte auch Jona selbst als Ziel, dass er Jona selbst verändern wollte. Den Propheten, so wie er da, bevor diese Geschichte war, so wie der Prophet vorher in Galiläa tätig war, so war er nicht zu gebrauchen. Gott nimmt sich seine an. Er sagt, mache dich auf. Und ich bin mir sicher, dass Gott mit dir und mit mir auch einen Plan hat. Dass wir wirkungsvoll sein sollen auf irgendeinem Gebiet. Dass wir durch unser Leben, durch unser Wandel, durch das, wie wir reden, durch das, wie wir Entscheidungen treffen, durch das, wie wir mit anderen Menschen umgehen, durch das, wie wir welche Aktivitäten wir tun und durch die Aktivitäten, die wir nicht tun, dass wir dadurch irgendeine Auswirkung haben sollen für einen ganz bestimmten Personenkreis. Vielleicht weißt du es ja sogar schon. Vielleicht auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Gott dich und mich als ein Werkzeug gebrauchen will. Und er will dich und er will mich hinwachsen lassen in allen Stücken zu ihm hin. Er möchte, dass wir Glieder an seinem Leib sind, die zu seiner Ehre sind, nicht zu seiner Unehre. Dafür nimmt er sich viel, viel Zeit. Und dafür nimmt er viel auf sich, um uns in verschiedene Situationen zu führen, damit wir daraus lernen. Ja, manchmal, jetzt ist es schon wieder ausgeblendet, manchmal schickt er uns Stürme, die gegen uns sind. Aber er weiß warum. Manchmal schickt er uns Durststrecken. Manchmal lässt er uns einfach knallhart vor die Wand laufen, bildlich gesprochen. Aber er tut das, weil er uns zur Einsicht bringen will, weil er uns helfen will, dass wir die Bereitschaft haben, ihm zu folgen, ganz und gar. Dass das, was wir von ihm lesen, wie er sich offenbart in seinem Wort, mit all seinen Eigenschaften, dass wir zu ihm hinwachsen, wenn wir erkennen, was Liebe Gottes bedeutet, dass wir das auf uns reflektieren und überlegen, wie stehe ich vor Gott da? Und dann merke, oh, ich stehe im Gegensatz zu Gott irgendwo ganz anders. Und dann weiß ich, wohin ich mich verändern darf. Gott zeigt es mir durch sein Wort. Und so geht das in allen Lebensbereichen. Lass dich von Gottes Güte dazu bewegen, dass du in deinem Glauben, dem Vertrauen auf Gott, ein praktisches Leben führst, in dem Gott geehrt wird. Lass dich von ihm verändern, lass dich von ihm führen. Denn das ist die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und dadurch macht Gott dich zum wirkungsvollen Zeugen seiner Gnade anderen gegenüber und gebraucht dich zu seiner Ehre. Amen.